Also in meiner frühen Kindheit, muss ich ehrlich sagen, habe ich nur schöne Erfahrungen.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir sind wieder in einem neuen Gebiet angelangt. Liebe Conny, in der Thermenregion haben wir uns eingefunden. Wer hat sich vor das Mikrofon getraut?
Hallo, grüß euch von mir. Wir sind in Guntramsdorf, genauer gesagt beim Weingut Schub, einem Familienbetrieb mit Geschichte, Qualitätssinn und einer klaren Vision. Weine, die Herkunft sagen und das mit konsequenter Handarbeit, viel Gefühl und einer Portion jugendlichen Mut. Bei uns zu Gast ist heute die Johanna Schub, die neue Generation, die Tradition weiterdenkt, modern interpretiert, schau, das war klar in der Früh, und dabei ganz klar macht, Wein ist Lebensgefühl. Wir sprechen heute über Wege im Betrieb, ihre Leidenschaft für Burgundersorten, die Magie der Thermenregion und natürlich über den Schubheurigen. Johanna, freut uns sehr, dass wir heute die vom Mikro haben.
Auch von mir ein herzliches Hallo und danke für die Einladung.
Damit die Conny die Zunge etwas lockern kann, darf ich beginnen. Du hast uns schon im Eingangsgespräch gesagt, dass unsere erste Frage ein bisschen obsolet ist, weil wie seid ihr beide in den Betrieb hineingewachsen? Ja, ganz einfach, du hast gesagt, wir sind hineingeboren worden, du und dein Bruder, der Gregor. Erzähl uns ein bisschen, wie war das Heranwachsen, die ersten Momente, wo man merkt, okay, man ist da jetzt in einem Betrieb, wo es um Wein geht?
Also in meiner frühen Kindheit, muss ich ehrlich sagen, habe ich nur schöne Erfahrungen, weil die Eltern waren immer zu Hause, wir Kinder sind immer herumgelaufen, es war immer wer da. Und ich würde sagen, das hat uns auch geprägt, das Hineinwachsen von klein auf, immer das, wer da ist, es ist immer was zu tun, es sind immer Leute im Haus. Und unsere Eltern haben uns eigentlich die Entscheidung freigelassen, ob wir den Betrieb übernehmen wollen oder nicht. Für uns war das eigentlich kein Thema. Mein Bruder hat sofort gesagt, er will Winzer werden und bei mir hat es ein bisschen gedauert. Aber auch dann wusste ich, dass Wein, die Liebe zum Beruf, einfach das ist, was ich machen will und alles andere nur hobbymäßig.
Weil du jetzt gesagt hast, das hat ein bisschen gedauert. Wo war die erste Idee gegangen?
Ich wollte eigentlich was mit Tieren machen. Ich liebe Tiere und ich wäre immer ein bisschen so zu Tierärzten tendiert oder ich hätte gern Pferde und Hunde für Kinder ausgebildet mit Beeinschränkungen. Einfach, dass du ein bisschen was für die Nachwelt weitermachen kannst. Das ist voll mein Herzensprojekt. Mhm. Und ich habe nach meiner Matura dann entschieden, ich probiere alles aus und schaue, was ich machen will. Und wir haben einen Platz in der Burgund bekommen bei François Legros in New St. George, wo ich arbeiten durfte. Es war dann einfach klar, wo ich dort war, super Familie. Also es waren dieselben Bedingungen wie bei uns. Und ich muss auch ehrlich sagen, durchs Wissen, auch mit der Weinakademie, ist dann die Liebe zum Beruf gekommen. Und ich wusste dann einfach, dass ich brauche kein Praktikum mehr als Tierärztin oder sonst irgendwas, weil ich will im Familienbetrieb bleiben, wir sind groß genug. Wir verstehen uns alle super.
Das heißt, die Burgund hat die quasi hat's gefestigt.
Fall. Super. Auf jeden Fall.
Du reißt dich ein in eine Gruppe, die wir vom Mikro gehabt haben, die das auch gesagt haben. Also da haben wir schon professionelle Reiterinnen gehabt, sehr viel mit Tieren. Also alle Winzerinnen, die haben eigentlich ursprünglich auch den Wunsch, mit Tieren zu arbeiten gehabt. Also das ist mir aufgefallen, wenn wir so jetzt da rückblickend auf die Episoden, die wir schon aufgenommen haben, schauen. Mhm. Ja. Du musst heute für dich und deinen Bruder sprechen, weil dein Bruder ist unterwegs, der muss verkaufen, weil ein guter Wein muss auch unter die Leute kommen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie war euer beider Zugang? Also wie habt ihr das Wissen über das Weinmachen gefestigt? Wie war da der Lehrgang oder was habt ihr gemacht?
Also bei meinem Bruder war es immer eindeutig. Er wusste immer, was er werden wollte. Seit er im Kindergarten war, wusste er, er will Winzer sein. Und er hat das ganz klassisch gemacht. Er hat mit der Ausbildung in Eisenstadt begonnen, mit der Schule, hat dann bei Schloss Gobelsburg gearbeitet. Und als er fertig war mit seiner Ausbildung, war er in Château Latour. Wir sind ja bei uns im Weingut sehr spezialisiert auf Burgunder und Bordeaux-Rebsorten und so haben wir uns echt aufgeteilt mit unseren Erfahrungen in Frankreich. Und danach hat er auch noch seinen Meister gemacht. Also er wusste, was er will, er hat immer strukturiert. Und bei mir ist eigentlich eben erst durchs Wissen gekommen, nach meiner Matura, nach meinen Erfahrungen, habe ich die Weinakademie begonnen in Rust und habe dann erfahren, dass ich anscheinend eine gute Kosterin bin. Und so irgendwie so hole in one ist dann alles zusammengekommen, dass wir das zusammen übernehmen. Wir haben andere Interessen, jeder kann seinen eigenen Part übernehmen bei uns.
Bei mir ist ja auch die Weinakademie eigentlich. Ja. Unter Anführungszeichen schuld daran, dass ich das eigentlich mache, dass wir da jetzt sitzen.
Wirklich?
Weil ich wollte den Sommelier-Weg gehen, weil es mich halt interessiert hat. Und Sommelier ist halt schwierig berufsbegleitend, weil die Kurse immer Montag, Dienstag oder Dienstag-Mittwoch sind. Und habe dann zufällig die Weinakademie gefunden und habe halt gesehen, dass das Wochenendkurse sind oder teilweise halt so Blöcke zumindest. Und habe dann mir gedacht, ich mache einmal so dieses Basisseminar. Und dann kenne ich mich aus mit Wein. Und dann habe ich einen Willi Polanyuk gehabt als Vortragenden und der hat mich dann infiziert mit dem Weinvirus. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich weitermachen. Und durch das ist das eigentlich alles entstanden, sage ich jetzt immer auf Instagram und so, wegen der Weinakademie.
Bei mir ist nicht die Weinakademie schuld, dass ich heute hier sitze und auch nicht das Kosten können, sondern das Kosten wollen. Und deshalb ist es meine Aufgabe eigentlich immer in unseren Serien, dass ich um das Kosten bitten darf und du hast uns was mitgebracht.
Sehr gerne. Ich habe heute das Thema Chardonnay und ich habe euch zwei Exemplare mitgebracht, dass wir einfach sehen, wie unterschiedlich die zwei Weine sind, obwohl es dieselbe Rebsorte ist. Wir haben hier Chardonnay Ortswein. Das bedeutet, der Region ist seit 2023 im DRC-Bereich und wir haben wie die Burgund eine Hierarchie mit Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Ortswein bedeutet, dass alle Lagen von Gumpelskirchen sozusagen zusammenquittiert werden. Wir haben jetzt hier 7 Lagen und wir haben wirklich geschaut, dass wir rauskitzeln die Besonderheit der Dermenregion und das ist Kalkanteil. Also ich finde es schön, dass es ein bisschen salzig ist, ein bisschen mineralisch, super schöne exotische Anklänge und ja, Prost.
Prost! Prost!
Das heißt, wir sind in der Chablis-Thermenregion, oder?
Ja. Es ist ja auch so, wenn du es geografisch hier anschaust, sind wir am selben Breitengrad wie die Burgund. Mhm. Und wir haben auch dieselben Vorväter, und zwar die Zisterzienser Mönche. Mhm. Und es ist schon, wir sind schon ein bisschen französisch angehaucht, muss ich schon sagen, ja. Ich meine, wir wollen keine nachmachen, wir wollen unser eigenes Ding machen. Überhaupt, wir jungen in der Dermregion, wir versuchen wirklich alle Gas zu geben und an einen Strang zu ziehen. Unsere Weine macht auf jeden Fall aus, wir haben immer so ein bisschen einen internationalen Touch drinnen. Das ist uns ganz wichtig, wir wollen was Eigenständiges kreieren, nicht was jeder hat. Und ich glaube, du schmeckst das eh, was sagt ihr? Mhm. Spürst du das?
Voll dieses salzige,
ja, dieses leichte Prickeln am Gaumen und du hast halt so einen Trinkfluss bei dem Wein und das ist ein Ortswein.
Mhm. Super.
Ich erinnere mich zurück auf unser erstes Aufeinandertreffen, das war bei der Rotweingala und da ist mir aufgefallen, das Vergleichen der verschiedenen Weine, das liegt euch am Herzen. Also du hast ja heute auch 2 Weine mitgebracht, damit man eben vergleichen kann. Da schlägt die Kosterin wieder durch, offensichtlich.
Ja, genau. Ich finde das so spannend, wie sich das entwickelt durchs Alter, durch die Reife. Das ist immens. Hm. Und das ist genau unser Alleinstellungsmerkmal. Das macht nicht jeder.
Jetzt hast du gesagt, 7 Lagen Stahltank oder wie ist der? Oder was kannst du noch erzählen?
Teilweise Stahltank und teilweise großes gebrauchtes Holz. Mhm. Und wir machen den Chardonnay zwar schon lang, aber im DRC halt erst seit 23. Und bei uns ist auch wichtig immer, dass wir viel mit Spontanvergärung machen. Wir wollen den besonderen Boden, den wir haben, auch widerspiegeln. Wir haben vor 10 Jahren angefangen, unsere eigene Hefe zu züchten von unseren eigenen Lagen, sodass wir halt auch unseren Geschmack wieder reinbekommen. Und ja, da haben sich 2 rauskristallisiert, die was wir immer bei 100-76 Grad eingefroren haben und halt wieder zum Leben erwecken, wenn wir lesen. Und das verwenden wir halt jetzt für die klassischen Weine.
Cool, so haben wir noch nicht gehört. Das haben wir noch nie gehabt.
Zum ersten Mal.
Zur Premiere.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Selber eine Hefe züchten?
Das macht jemand für dich. Also wir haben einen Önologen, der holt sich die ganzen Proben und der züchtet, also der kreiert die Hefe raus. Dann haben wir auch immer kostet, wir haben immer geschaut, welche wollen wir haben. Und die besten waren von der Riede Schwaben und von der Riede Eichkugel, wo wir halt eine kräftigere Hefe haben, eine fruchtigere Hefe. Und die verwenden wir halt jetzt, weil im Endeffekt Spontanvergärung ist cool, aber du hast halt immer das Risiko, dass irgendwas nicht ganz richtig durchgärt, falsch angärt. Das haben wir halt jetzt nicht und haben aber trotzdem immer noch unsere eigenen.
Und die sind bei euch gefroren? Oder?
Ja, genau, mhm. Bei uns.
Cool.
Im Keller.
Gar nicht, mir fällt gerade auf, dass wir uns von der Ferne zu der Stadt hin bewegt haben in unseren Aufnahmen. Das heißt, wir sind jetzt nahe an der Bundeshauptstadt. Wir sind in Guntramsdorf. Wie sind hier die Lagen? Was sind da die üblichen Weingärten, Hänge? Wie kann man das erklären? Weil für uns, die wir ja hier in der Nähe wohnen, ist es so, dass wir das ja gar nicht so wahrnehmen. Wir fahren da auf der B17 Richtung Wien rein, da ist eher Industrie und Gewerbe und der Weinbau fällt uns ja gar nicht so auf und da hätte ich gerne ein bisschen einen Überblick, wie es da in Guntramsdorf aussieht.
Also unsere Weinberge sind Hälfte Guntramsdorf, Hälfte Gumpoldskirchen, mhm. Und oben der Eichkugel, der Anhänger, das sind so die letzten Ausläufe vom Wienerwald. Oben haben sehr viele Hügel oder Berge. Es kommt darauf an, wenn jemand den Podcast in Tirol hört, wenn ich Berg sage, dann lacht er drüber.
Der lacht über den Berg, ja.
Also ich glaube, der Anhänger ist 300, 400 Meter hoch. Und dann hast du halt die Hänge, sehr viel Kalk überall. Und du hast aber dann noch ein bisschen Muschelgestein. Manche haben ein bisschen mehr Steine, manche ein bisschen mehr Lehm. Ich glaube, was wirklich, wirklich cool ist, dass du so viele verschiedene Bodentypen hast. Und du kannst wirklich verschiedenste Sachen anbauen, wenn du dich einfach mit dem Boden vorher ein bisschen
beschäftigt hast,
danke. Was wohin passt und nicht, wie mein Großvater zum Beispiel hatte nur einen Hektar. Mhm. Wir sind ja eigentlich erst durch meinen Vater so groß geworden. Wir haben früher nur für den Heurigen produziert und jetzt haben wir über 30 Hektar, ja. Mhm. Und sind jetzt in der 6. Generation und uns gibt es zwar lang, aber Marketing machen wir wirklich erst seit mein Bruder nicht so richtig da sind. Der Papa hat angefangen und jetzt wir. Und der Papa hat halt den Meilenstein gelegt, indem er einfach das Weingut so groß gemacht hat. Und wir haben uns halt sehr spezialisiert auf Lagenweine, also gereifte Weine, die was wirklich trinkfertig am Markt kommen, sodass der Kunde zu uns kommt und zum Beispiel 2016 aktuell im Sortiment hat.
Sehr gut. Also wenn man gereifte Sachen wo kriegt, ist immer sehr herrlich. Ja? Und nicht die neuen Jahrgänge trinken muss, weil wenn man es nicht trinkt, dann kriegt man es auch nicht mehr, ja. Weil es dann ausverkauft sind oder so. Ja, cool.
Und du brauchst halt auch den Lagerplatz.
Ja.
Wenn du jetzt als Gastronom denkst, musst du halt auch viele...
Ja, und das ist halt ein totes Kapital am Anfang. Ne? Wenn du sagst, du legst das jetzt auf Zeiten und das ist halt die Schwierigkeit, haben wir schon mal besprochen gehabt, dass es manchmal daran scheitert, dass man eben den Wein ja verkaufen, wie man will, Geld damit machen und nicht, dass man sagt, man legt ihn jetzt hin und wartet jetzt 5 Jahre und dann verkauft man es erst.
Was total verständlich ist, wenn wir einfach vom Wirtschaftlichen her denken und jeder Betrieb muss wirtschaften, sonst wäre kein Betrieb mehr da. Bei uns war das Glück oder das Pech unter Anführungszeichen, uns gibt es halt noch nicht so lang so groß. Mhm. Und da hat der Papa damals entscheiden können, was will er machen. Und für ihn war immer Qualität an höchster Priorität.
Liebe Grüße an den Papa. Gute Idee gewesen.
Liebe Grüße.
Wir sind ja noch ein rein Audio-Podcast und die Corny hat da immer die Passion, die Weinetikette zu erklären und für alle, die zuhören. Wir verlinken natürlich den Wein in den Shownotes, aber wir haben immer die Angewohnheit, dass wir das ein bisschen erklären. Und das Etikett ist ja sehr künstlerisch, muss man ja dazu sagen.
Da muss man, glaube ich, helfen. Also wir haben jetzt einen Schrauber mit einer gelben Kapselhülle. Das Etikett ist ein gelb-oranges Bild, ich würde jetzt sagen, das sind jetzt Ehren oder sowas oder ein Feld oder was ist das, was man da jetzt drauf sieht?
Das ist das Spannende, du kannst dir eigentlich vorstellen, was du möchtest. Mhm. Das ist halt in der Kunst das Schöne. Es war eine Künstlerin aus Gumpoldskirchen, die Margret Oeck, die damals 2 Bilder für meine Familie gemalt hat und ihr geschenkt hat zu großen Anlässen ihres Lebens, einmal zur Hochzeit und einmal, wo meine Eltern wirklich den Betrieb übernommen haben und alles umgebaut haben. Und das Etikett, was du jetzt in der Hand hast, ist unser Burgunder-Etikett. Das ist auf jeder Flasche drauf, was mit Burgunder-Rebsorten zu tun hat, egal ob Schrauber, Kork, was auch immer, das Etikett bleibt gleich. Du weißt, also wir stehen zu kleinen wie zu großen Produkten immer 100% mit unserem Namen dahinter. Das soll einfach das widerspiegeln, deswegen schauen sie von vorne gleich aus. Du kannst ein bisschen mit Kork und Drehverschluss ein bisschen variieren und dann musst du es in die Hand nehmen und umdrehen. Mhm. Und das Etikett, was du jetzt in der Hand hast, haben wir seit dem Jahr 2000. Und das andere, was ich nicht mit habe, weil wir haben uns für einen Wein entschieden, ist das Bordeaux-Etikett und das haben wir seit 94, auch ein künstlerisches Etikett von ihr.
Ein Familienwappen haben wir noch drauf, Winzerfamilie Gregor Schupp in Gold auf diesem Bild quasi draufgelegt. Auf der Rückseite Gumpoldskirchen, Chardonnay 2022, Thermenregion, Österreichischer Qualitätswein, 13,5%, trocken. Und auf dem Familienwappen sind zwei Vögel. Was sind das?
Zwei Raben.
Raben.
Und GS.
Und GS für, den,
für Gregor Schuppel. Genau. Alle Männer heißen bei uns Gregor.
Okay.
Ich bin seit Jahrzehnten das erste Mädel, was reingeboren wurde. Mhm. Früher waren es auch nur Brüder.
Ja.
Und ich bin auch noch die Erstgeborene.
Okay. Und dann haben wir oben auf der Kapselhülle haben wir noch Idipferl.
Idipferl ist eine Marke von meinem Papa, die er ins Leben gerufen hat, damals schon vor 20 Jahren, wo Rot-Weiß-Rosé in einem eigenen Sortiment nur für die Gastronomie verkauft wurde, mit eigenem Etikett, was du ewig ins Eis stellen kannst, was nie runtergeht. Und es war einfach damals so schwierig in der Zeit, dass wir, oder dass er den Leuten erklärt, was Idipferl ist und was Familie Schupp ist, sozusagen. Mhm. Und dann hat er einfach gesagt, nein, die hohe Qualität ist nicht immer das Wichtigste. Wir binden Idipferl, weil es einfach schon so lange in unserer Familie ist, in unser Sortiment ein. Und es gibt nur mehr die langen Weine.
Ja, also Idipferl ist mir ein Begriff zum Beispiel. Das Marketing hat damals offensichtlich funktioniert. Welche Sorten, wie schaut euer Sortiment sonst aus?
Sehr groß. Das ist wirklich typisch, glaube ich, auch für die Thermenregion, auch weil wir die Tradition mit den Heurigen haben. Du musst einfach ein bisschen was anbieten, für jeden Geschmack soll was dabei sein. Also wir haben von Rote Veltliner als Basisrebsorte, da haben wir uns bewusst dazu entschieden, weil Grüne Veltliner hat jeder, Rote Veltliner ist sehr beheimatet hier, es ist die Mutterrebsorte vom Rotgipfel und Zierfandler, super süffig, leicht, easy drinking, ein bisschen mehr blumig, Frucht als wie Grüne Veltliner. Rotgipfler Zierfadler natürlich, unsere autochthonen Rebsorten. Dann, was für uns speziell ist, Chardonnay, Pinot, Cabernet, Syrah, Melo haben wir auch viele, Zweigelt. Dann haben wir Riesling in einer Lage bei Tagelsteiner. Mhm. Das ist eine sehr hohe Lage, sehr viele Steine. Ja, ich glaube, das war's.
Und welche von denen machen dir besonders Spaß? Wo findest du dich wieder? Was sagst du, da hast du dich drin verliebt?
Chardonnay. Ja, es ist auf jeden Fall die Burgunder-Rebsorten.
Ja.
100%. Und ich muss auch ehrlich sagen, mein Herz schlägt sehr für Rotgipfler. Mhm. Das ist eine total coole Rebsorte. Wir haben auch, mein Bruder war ja in Château Latour und er hat einen guten Freund dort kennengelernt, den Julien, der mittlerweile Research und Development Manager von Bouchard ist. Das ist ein Riesenweingut in der Burgund. Und wir haben natürlich immer, wenn du dort bist, Weine ausgetauscht und Weine zusammen probiert. Und der hat Rotgipfel auch probiert und hat damals gesagt, Gregor, wer braucht Chardonnay, wenn er Rotgipfel haben kann?
Lustig.
Das war so witzig, weil die kennen das überhaupt nicht. Ja. Ich finde schon, dass du leichte ähnliche Anklänge hast. Du kannst sie schon voluminöser ausbauen, was ich super finde. Also ich bin eher ein Freund von Weinen, die mehr Inhalt haben. Und du hast einfach zusätzlich mehr exotische Aromen, einfach andere Charakterzüge. Und das macht uns einfach zum Alleinstellungsmerkmal, was halt sonst eine Region nicht hat.
Wie hast du mit deinem Bruder aufgeteilt? Also jetzt hat der Fair verkaufen.
ja, genau.
Wir haben dich da als Vertretung.
Also wenn ich so mal im Großen und Ganzen zusammenfasse, bin ich mehr für die Gastro und für den Heurigen zuständig. Personaleinteilung, Marketing, Messen, Organisation, Buchhaltung, alles was halt so ist. Und mein Bruder mehr im Keller, Weingarten. Macht auch noch, der Papa liebt halt Weingarten, der schaut immer so ein bisschen drüber. Aber wie die Weine jetzt produziert werden, ist wirklich dann die Aufgabe von meinem Bruder. Und sonst helfen wir uns einfach gegenseitig. Zum Beispiel, wenn es ums Kosten und Küvetieren geht im Keller, machen wir das zusammen. Wenn einmal also bei uns, wenn wir uns um die Gäste kümmern sollen, machen wir das zusammen. Und was wir auch immer in beide Hände legen, ist der Vertrieb, der Export, alles, was ins Ausland geht. Wir wollen, dass die Leute uns kennenlernen, wir wollen, dass die Leute unsere Philosophie hören. Einfach so ein bisschen die Passion, die Liebe zum Beruf, dass wir das weiterführen, weiterbringen können, dass sie das spüren.
Mit Herzblut dabei.
Mhm. Das hört man raus. Spürst du das?
Ja. Hast uns erreicht.
Jetzt blutet mein Herz, weil ich muss etwas machen, das ich nicht gerne mache. Ich muss jetzt das Glas leeren,
so,
aber
ja,
woanders hin entleeren, weil du hast ja eine zweite Flasche geöffnet zum Vergleichen. Und ja, ich bin ja der eigentlich austrinkt, aber ja, heute haben wir noch ein bisschen länger zu tun.
Um 8:30 Danke.
Komisch.
Danke sehr.
Also meine Lieben, das ist jetzt Chardonnay. Auf der Etikette steht Spekula Nummer 12. Die Geschichte dazu ist, das ist eine Lage von der Riede Eichkogel. Eichkogel ist unsere Monopollage. dass der einzige Weißwein, der dort oben steht, und wir haben ganz oben am Eichkogel bis zu 60% an freien Kalk. Das bedeutet, freie Kalk, die Rebe kann es auch aufnehmen. Mhm. Und ganz oben dieses Stückerl heißt Specula. Bedeutet auf Latein Spiegel und soll den Weingarten widerspiegeln. Zurückzuführen auf die Spontanvergärung, mit dem wir eigentlich alles begonnen haben. Und warum die Nummer? Der Wein wird nur in den besten Jahren produziert und wenn er produziert wird, wird er durchnummeriert. Jetzt sind wir bei Specula Nummer 12, das ist 2016, was aktuell bei uns im Verkauf ist. Und angefangen haben wir mit 1999 Nummer 1.
Mhm. Cool, ich bin gespannt.
Interessanter Zugang.
Prost. Prost. Ein sehr leuchtendes, schönes Goldgelb.
Mhm. Ja, man sieht es auch am Glas, da ist schon ein bisschen mehr dabei. Und
das ist halt wieder so, wie es, dass du sagen wolltest, nein, es ist die gleiche Rebsorte und es ist
ganz was anderes.
Ganz anders. Ja. Es ist zwar beides ein Kalkboden, aber da sind wir jetzt in so einer, gut, jetzt ist er halt auch älter und wahrscheinlich hat er mehr Holz gesehen,
ja,
oder? ein breiterer, runderer Wein, aber ich finde, der andere ist so dieser Pitchy-Pfeil, der eher so schlank, sage ich jetzt mal, im Mund antrifft und nach hinten, also man ist schwierig zu erklären.
Ja, Pitchy-Pfeil, das ist schon öfters vorgekommen.
Nein, aber wie das quasi auch mit dem Abgang, du hast dann hast zwar einen langen Abgang, aber eher so was Geradliniges und das ist breiter und ich finde ihn fruchtiger. Obwohl er eigentlich älter ist, ne? Also mehr gelbfruchtig, also exotische, reife, exotische Noten.
Ja. Und weißt du, was spannend ist? Der Wein ist 9 Jahre alt.
Ja.
Und er
ist so Frucht.
Genau. Und er hat so eine Trinkfreude drinnen. Mhm. Und das finde ich halt so cool, wie sich das entwickelt, was alles passiert. Und er wird ja harmonischer. Wenn ich den Wein, also den älteren Wein jünger verkauft, dann ist er ja einfach nur kantiger und härter. Ja. Weil umso mehr halt dann passiert, dann braucht er auch seine Zeit, dass er ruhen kann. Aber es bedeutet ja auch nicht, dass er nur im Holz liegt. Der wird dann abgefüllt, der hat dann Flaschenreife und dann kann er ruhen.
Mhm. Sehr gut. Ja. Ja. Wir haben in ihm wieder die Flasche. Also die ist jetzt mit Korkverschluss das gleiche Etikett wie auf der anderen Flasche. Also wenn die jetzt nebeneinander stehen, vorne siehst du quasi keinen Unterschied. Nur wenn du das quasi umdrehst, auf der Rückseite eben G-Punkt, L-Punkt, Ried, Eichkogel, 2016, Specula Nummer 12 mit 13%. Der andere hat das auch gehabt, ne?
Ja, ja.
Interessant. Also ich finde
den... Spannend, oder?
Ja. Mhm. Und auf der Kapsel, also hast du dann auch Kapselhülle, wenn man Kork hat? Ja, also oben halt das Winzerfamilie Gregor Schub mit dem Logo drauf.
Das sind so Kleinigkeiten, das, wo wir halt kommen sind. Wir haben halt sehr viel umgestellt. Zum Beispiel, wir arbeiten sehr naturnah, wir versuchen nachhaltig zu arbeiten. Wir sind auch mit beiden Betrieben, mit dem Heurigen wie auch mit dem Weingut, nachhaltig Austria zertifiziert. Wir wollen halt so gut wie möglich plastikfrei arbeiten, deswegen sind wir da jetzt auch auf Zinn umgestiegen. Wir haben jetzt Steckkartone und nichts mehr mit Dixo, also so Kleinigkeiten schauen wir halt. Wir haben den Biokontrollvertrag unterschrieben, wir wollen auch im Weingarten ein bisschen anders arbeiten, obwohl der Papa schon seit 30 Jahren Pestizid und Herbizid frei arbeitet. Mhm. Also auch immer das immer im Anliegen.
Das heißt, das hat in Umstellung dann quasi,
genau, auf Bio. Mhm. Ab 2027 ist unsere erste Bio-Ernte. Mhm.
Ja, man merkt, du bist fürs Marketing zuständig. Aber wir brauchen gar keine Fragen mehr stellen, du erklärst es perfekt. Vielleicht wollen wir überleiten zum Heurigen. Wo ist da deine Rolle oder wie teilt ihr euch das in der Familie auf? Seid ihr da auch anzutreffen? Oder?
Immer.
Okay.
Also irgendwen von der Familie siehst du immer. Meine Mama kocht und ich bin so das Mädel für alles, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich in der Küche gebraucht werde, dann koche ich. Wenn ich abwaschen muss, dann wasche ich ab. Wenn ich kellnern muss, dann kellnere ich. Muss. Ich mache alles. Ich mache Personalanteilung, ich mache alles rundherum. Und ja, das war's.
Wobei die Leute wahrscheinlich bestimmt lieber haben wollen, dass du kellnerst und da bist. So fesch wie du bist. Also das ist auch nicht immer mit sicher einige Gäste gegeben, die wegen dir zum Heurigen kommen.
Wir versuchen uns das immer aufzuteilen, wenn der Gregor zum Beispiel unterwegs ist oder irgendwas zu tun hat, dann schaue ich, dass ich im Service sein kann. Und andersrum, wenn mein Bruder da ist, dann weiß ich, dass die Kellner draußen gut betreut sind und dass ich drinnen meiner Mama helfen kann. Wir haben aber so ein super Team, wir sind alles junge Leute. Manche kommen einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche. Die Arbeit, die verdienen sich nur was dazu. Darfst du nicht vergessen, wir haben nicht das ganze Jahr offen. Wir haben ja auch nicht immer einen Arbeitsplatz. Aber es sind so, so coole junge Leute, die alle anpacken können, die alle was wissen. Jeder hat sich für Wein interessiert, also für, jeder interessiert sich für Wein. Mhm. Alle wollten eine Schulung haben. Es ist super zu arbeiten bei uns, wirklich.
Und wieder hast du mir die Antwort gegeben zu meiner Frage. Ich wollte fragen, ob sie ja das Personal schult, sonst interne Verkostungen habt, weil ja das ja immer das Thema ist. In der Gastronomie, ich meine, beim Heurigen, wenn er von euch selbst geführt ist, stellt sich die Frage nicht, aber in der Gastronomie ist es für mich ja oft interessant, wenn man sagt, naja, ich hätte gern einen trockenen Weißwein dazu, dann bekommt man meistens dann die Antwort, naja, das ist ein guter Wein. Mhm. Ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Ja. Also ich habe das wieder am Wochenende erlebt und da habe ich eine Flasche von einem Weingut bestellt, wo wir schon aufnehmen waren, weil man gedacht hat, okay, da weiß ich mal, diese Ried ist, wird schon passen auf jeden Fall, aber der Kellner konnte das nicht erklären, was das jetzt wirklich ist. Und da ist traurig, dass man da nicht aufgeklärt wird. Und ja, einen guten Wein hofft man ja in Österreich immer zu bekommen. Mhm.
Ja, das stimmt.
Generell was wird am meisten getrunken beim Heurigen jetzt? Kann man nicht sagen.
Kann gar nicht, weil im Sommer das, im Winter das. Mhm. Meine Mama hat sich zum Beispiel einen super Namen gemacht fürs Ganzlausstecken. Mhm. Da haben wir wirklich 7 Wochen offen und da geht das hauptsächlich Cabernet, Syrah, alles, was total kräftig ist. Und wenn einer gar keinen Rotwein will, empfehle ich immer den Spekulat, was wir jetzt probiert haben, weil er halt schon kräftig ist. Für Chardonnay eine unaromatische Rebsorte, das passt doch zu einem Gericht, was sich so viel mit Gewürze spielt.
Ja.
Sie es rausbekommen. Und ja, im Sommer natürlich die leichteren. Rosé, Riesling, Muscatella. Mhm. Das ist wirklich ganz unterschiedlich.
Bei Rosé blüht mein Herz wieder auf.
Ja, auch. Ja. Wir haben uns spezialisiert auf Pinot Noir Rosé. Ich meine, ich bin der Meinung, dass die Champagne einen Grund hat, warum sie Rosé-Champagne hauptsächlich von der Rebsorte produziert. Du hast ja von Natur aus eine dünne Beerenschale, bedeutet weniger Gerbstoff, weniger Tannin, mehr Frucht. Und ich finde, das soll Rosé sein, das soll Spaß machen. Mhm. Eine schöne, lachsfarbene, zarte Farbe.
Das ist ein wichtiger, die Farbe.
Das ist, ja, ich bin halt nicht so der Fan von diesen halbsüßen Zuckerzweigelt-Rosé. Das ist nicht so mein Ding.
Wann habt ihr offen? Weil du gesagt hast, ihr habt es jetzt nicht immer offen, aber gibt's so, habt ihr Kalenderzeiten?
Ja, oder? Genau. Aussteckzeiten. Wir haben circa die Hälfte des Jahres offen. Immer ein paar Wochen offen, ein paar Wochen zu. Und wir schauen halt immer, dass wir es timen mit den Messen, Veranstaltungen, Lesezeit, dass das irgendwie im Einklang ist.
Und meine letzte Frage zum Heurigen. Was sind die kulinarischen Highlights? Was ist das, was du dir selbst auch gönnst, speisentechnisch?
Es ist wirklich schön. Meine Mama kocht total gut und du hast für jeden Geschmack was dabei. Meine Mama selbst ist Vegetarierin, also wir haben immer vegetarische Gerichte auf der Karte, vegane Gerichte und sonst die klassischen von Wiener Schnitzel, Rindsgulasch, Schweinsbraten, aber auch Bio-Bachforellenfilet, Kalbspariser. Wir schauen wirklich, dass überall ein bisschen was dabei ist, dass jeder sich was findet.
Nachdem wir wahrscheinlich im Februar ausstrahlen, warst du die Öffnungszeiten im Februar zufällig schon?
Ja, weiß ja. Ich muss nur kurz nachschauen. Ja.
dass wir das vielleicht gleich dazu verlinken oder jetzt auch hier drüber reden, wann es am besten ist.
Genau.
Und ja, da vorbeikommt. Wahrscheinlich ist Reservieren schlauer.
Und der Gusto ist ja auch gekommen jetzt schon, wenn wir so hören.
Genau. Und mit dem Vegetarischen hat es mich jetzt auch gerade abgeholt, weil das ist oft beim Heurigen schwierig. Also beim so einem Standard-Heurigen, wo es halt so Aufstrichbrote und so gibt, dann wäre dann Liptauerbrot oder Aufstrichbrot oder sowas, aber die ganzen Fleischsachen gingen halt nicht. Aber wenn es dann vegetarische Ideen gibt, sind wir schon dabei.
Wir sperren jetzt nächstes Jahr vom 20.01. bis 8.02. auf und dann wieder am 19.03. bis 5.04.
Mhm. Super. Also der zweite Aussteigtermin, der wird auf jeden Fall sich ausgehen mit der Aufnahme und sonst auf der Webseite wahrscheinlich zu finden.
Ganz genau.
Neben dem Heurigen, der ja dem Ganzen auch die Haube aufsetzt und die Krone aufsetzt, wie wichtig sind Auszeichnungen für euch? Was sind die letzten Auszeichnungen, was dir in Erinnerung geblieben sind, was dir wichtig waren oder was du dich besonders darüber gefreut hast?
Ja, weil ich eure netten Gesichter jetzt sehe, die Falstaff-Rotweingala.
Ja.
Da haben wir jetzt 95 Punkte mit dem Eichkogel gemacht. Das ist unser großer Cuvée, der jetzt eine neue Zusammensetzung hat, seit mein Bruder im Weingut ist. 80% Cabernet, 20% Syrah. Und sonst muss ich ehrlich sagen, wir sind sehr stolz darauf, dass wir den Export angekurbelt haben. Wir haben dieses Jahr neue Länder zu uns zählen dürfen. Da war Kanada, Malta und Mexiko dabei.
Cool. Mexiko wäre noch nicht gehört.
Und das ist halt, also ich bin sehr, sehr froh, dass das wirklich.
Und wie kommt ihr dann zu solchen Ländern? Habt ihr dann dort in den Ländern einen Verkäufer oder fahrt ihr dann selber dorthin?
Also wirklich Mexiko und die Länder, wir arbeiten mit Wine of Austria zusammen. Und der ist viel unterwegs, der stellt unsere Weine vor. Wenn es dann wirklich um irgendwas, Präsentationen oder so geht, fragt uns auch immer, ob wir auch hinfahren können. Jetzt im Jänner zum Beispiel fliegen wir nach Kopenhagen auf eine Messe. Und Februar ist die Vinexpo in Paris, März ist die Provin, dann kommt die Hofburg.
Ja, also
irgendwo ist.
Und andere Etiketten braucht man nur für die USA, oder? Also wenn es jetzt Kopenhagen
ist. Kanada auch.
Kanada auch.
Okay. Kanada musst du so Zusatzspeakerl machen, da kriegst du vom SEQ eigenen Code und das musst du draufdrucken und das ist mühsam.
Okay.
Ich will es nur kurz anmerken, falls das wer machen will, das ist mühsam.
Ja, und schon wieder ist die Antwort gegeben. Die Wahrnehmung des Betriebes ist offensichtlich jetzt auch im Export mehr geworden und wahrscheinlich, das ist euer Zukunft, wahrscheinlich, was ihr verfolgt, ihr beide. Zukunft, wo seht ihr euch in 5 bis 10 Jahren? Was sind so die Visionen, die ihr so verfolgt?
Ich hoffe bei den Besten dabei. Ich glaube, man muss groß denken, um groß zu werden. Du darfst niemals die Augen schließen, du musst immer offen sein für neue Sachen probieren. Ja, das ist wichtig.
Nicht ausruhen auf dem, was.
Gar nicht. Was Stillstand war ist der erste so, Rückschritt. Ja. Ganz wichtig.
Wobei ich sagen muss, dass ich bei manchen Betrieben in der Thermenregion schon oft das Gefühl habe, dass man sich da nicht weiter bewegt, weil man mit dem glücklich ist, was man hat und sagt, na, das verkaufe ich eh alles beim Heurigen oder ich brauche jetzt nicht noch mehr machen oder so. Also ich habe einmal mit einem heurigen Betrieb darüber geredet und habe gesagt, wieso reichst du deine Weine nicht ein? Und gesagt, naja, weil ich es nicht brauche, weil ich verkaufe sie eh beim Heurigen.
Ich meine, es auch nicht schlecht. Ja. Der Privatkunde ist der beste Kunde, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du kalkulierst. Aber es ist Philosophiesache, wie die Menschen leben wollen, wie sie sich aufbauen wollen. Und für den Gregor und für mich ist es auf jeden Fall ein Generationenthema. Warum wir jetzt noch ein bisschen größer geworden sind, warum wir diese Rebsorten pflanzen, warum wir diese Stilistik verfolgen, das ist für uns auf jeden Fall. Mein Bruder hat zum Beispiel schon einen Sohn, das ist Gregor der Siebte. Also die Tradition geht weiter. Das ist uns ganz wichtig.
Ja. Das ist auch eine Zukunftsvision.
Das ist nämlich da, vielleicht passt die Frage jetzt nicht, aber wenn du jetzt sagst, es ist Gregor der Siebte und ist das dann eine Diskussion, dass also mit der Partner oder mit der Frau oder Lebensgefährtin, dass die dann sagt, nein, eigentlich will ich das nicht oder ist sowas.
Also beim Gregor seinem ersten Date mit seiner jetzigen, also mit seiner Frau, nicht jetzigen, mit seiner Frau, super lieb, liebe Grüße Manuela, hat er gleich gesagt, wenn es ein Sohn wird, dann muss er Gregor heißen. Okay. Also das war vom ersten Date dann klar, das wird so werden.
Ja, aber finde ich fair. Also, ja. Was halt, wenn der Nachwuchs kommt. Ja.
Willst du mich weiter daten, unser Sohn heißt Gregor?
Genau.
Wenn nicht, dann.
Wenn nicht, dann hat es nicht viel Zukunft.
Nein, Spaß beiseite. Also.
Ja, da hätte man sicher einen Kompromiss gefunden, aber als zweiter Vorname oder sowas, aber ja. Ich bin immer so auch dafür bekannt, dass ich die ein bisschen kritischeren Fragen stelle. Du hast gesagt, im Heurigen habt ihr ein junges Team, die sich sehr für Wein interessieren. Wie nimmst du das wahr? Man hört ja immer wieder ja, Alkohol und schwere Weine. Habt ihr da auch eine Linie kreiert oder klärt ihr da ein bisschen auf? Den Einstieg einmal ein bisschen niederschwelliger machen für die jüngeren Weininteressierten. Wie ist da deine Wahrnehmung?
Also bei uns im Betrieb fällt es gar nicht ins Gewicht, also null. Mhm. Aber was wir schon merken, wir sind ja sehr viel im Westen Österreichs unterwegs, dass sicher jeder Gastronom jetzt schon alkoholfreie Varianten auf der Karte hat. Mhm. Das ist ein Riesenthema, obwohl jeder sagt, sie sind noch nicht richtig zufrieden mit der Qualität, Geschmack. Qualität kann man nicht in Frage stellen, aber mit dem Geschmacksprofil, was der Wein hat. Ich merke schon, dass es ein Thema ist. Aber ich glaube halt, dadurch wir so ein Nischenprodukt haben, haben wir auch Kunden, Nischenkunden, wo halt, da reden wir natürlich nicht, wenn es ein Wein ist, der 10 Jahre gereift ist, entalkoholisiert ist.
Das musst du mir vorstellen eigentlich. Ne? Also wenn du das jetzt machen würdest, dass du sagst, du hast ewig darauf hingearbeitet, damit du das produzierst und dann sagst du, so, und jetzt nimmst du meinen Alkohol weg und dann...
Ja, ich glaube, das ist ja auch gar nicht Thema, oder? Also nein. Die gereiften Weine, das ist ja nein. Für den Genuss und wirklich für die Menschen, die das Produkt lieben und denen den Alkohol zu entziehen, das wäre ja Gottes Frevel, kann man sagen. auch ein schweres Thema, klimatische Veränderungen. Wie schaut es da aus? Habt ihr da in die Richtung schon Erfahrung gemacht, dass ihr sagt, ihr habt so beim Weingarten ein bisschen anpassen müssen?
Ja, also... Ich mag es euch an einem Beispiel erklären, weil das ist wirklich ein Herzensprojekt meiner Familie. Und zwar die Riede Eichkogel, was ich euch vorher erzählt habe. Da haben wir, erstens mal ist es ein Naturschutzgebiet, das sind 114 verschiedene wilde Bienen, die nur mehr da oben wild leben. Wilde Blumen, die sonst nirgends mehr gibt. Er ist in 27 Sprachen namentlich erwähnt. Und mein Papa hat ihn damals vor 20, 25, manche sogar 30 Jahren neu ausgesetzt, alles. Und er hat eine Bodenanalyse gemacht und hat geschaut, welche Rebsorte passt zu welchen, also welcher Boden passt zu welcher Rebsorte. Und die hat er halt gesetzt, zum Beispiel Cabernet Sauvignon ist 30 Jahre alt, Pinot Chardonnay ist ein bisschen jünger. Und wir merken, ihm war halt wichtig, du weißt ja, dass das Klima sich verändert. Wir haben Doppelstockerziehung gemacht, das bedeutet, die Rebe ist in sich ein bisschen in Konkurrenz. Reben wachsen ja und wachsen und wachsen. Und das heißt, sie wurzeln tiefer, damit sie ihre Nährstoffe von unten holen. Wir haben niemals Probleme dadurch mit Trockenstress.
Mhm, weil die so tief wurzelt.
Ganz genau. Ja. Wir bewässern niemals unsere Anlagen, das ist so unsere Philosophie, damit sie tief wurzeln, weil wo gehen die Wurzeln hin, wo der Regen ist, das ist ganz logisch. Und was wir jetzt schon neu gemacht haben in den letzten 10 Jahren, dass wir über 1000 Bäume gesetzt haben, dass wir mehr natürliche Beschattung haben. Das ist schon ein Thema. Ja.
Wie kannst du dann, also habt ihr Handlese?
Ja.
Ja, gut, weil du kannst mit der Maschine dann, wenn du so Bäume im Weg stehst, kommst du mit der Maschine dann wahrscheinlich mit einer Lesemaschine nicht mehr durch.
Ja, wir haben alles, okay. Handlese. Mhm.
Gut, und wegen Bio dann wahrscheinlich. Ja, auch wieder passend.
Was es natürlich einfacher macht, wenn man ein Geschwisterpaar ist, dann hat man ja den Zugang zu dem Familien- und Traditionsbetrieb wahrscheinlich gleich. Was sind eure Hobbys, wenn ihr nicht für den Wein unterwegs seid? Macht ihr Weinreisen oder gibt es da noch andere Ideen, wo man sagt, okay, heute machen wir mal Freizeit?
Wir hatten eine sehr coole Weinreise. Mein Papa ist vor ein paar Jahren 60 geworden. Und wir haben ihm geschenkt, wo mein Bruder und ich Erfahrungen sammeln durften, wo wir Freunde bekommen haben und die halt auch weiter in Chateaus gezogen sind, eine Weinreise in Bordeaux und Burgund. Und es war auch einer der coolsten Weinreisen, die ich je gemacht habe. Wir haben Chateaus gesehen, wo du gar nicht reinkommst normalerweise, weil du halt Mitarbeiter kennst, Freunde dort hast. Es war wahnsinnig interessant. Und... Ja, das hast du noch gefragt?
Ja. Nein, grundsätzlich, wie es mit der Freizeitgestaltung also aussieht, wenn etwas Freizeit überbleibt.
Also ich würde sagen, erstens mal wenig Freizeit, ja. Aber man macht es ja total gern. Mein Bruder, wenn ich jetzt für ihn sprechen darf, er liebt seine Familie, er liebt es, Zeit mit ihr zu verbringen. Er kocht aber auch sehr gerne. Und ich glaube auch, sein großes Hobby sind einfach Reben. Er liebt es, sie aufwachsen zu sehen, was passiert, wie kann er eingreifen, das ist... Das fühlt er wirklich. Ja. Und bei mir ist es meine Tiere. Ich habe Hund, Katze, Pferd. Also eins von denen besuche ich ganz sicher, wenn ich Zeit habe.
Alles klar. Eine kleine Frage zwischendurch, weil ich mir das sehr, also jetzt gerade die Erfahrung gemacht, ich stelle mir vor, wenn man nach Frankreich kommt, ist das dort hineinwachsen in den Praktikumsbetrieb praktisch, ein bisschen schwieriger, weil ich habe jetzt da zum Beispiel aus Frankreich habe ich vor, mal da zu informieren, mir etwas zu kaufen und da wird nicht Englisch gesprochen. Da ist auf jeden Fall so, dass da...
Hast du Französisch gehabt in der Schule?
Ja.
Ich habe Französisch maturiert.
Okay, na dann geht's.
Und ich habe eigentlich in Frankreich Also ich konnte damals fließend Französisch. Okay. Also jetzt prüfen wir es bitte nicht mehr, gell? 10 Jahre später ist das jetzt nicht mehr intus. Ja. Aber ich konnte Französisch. Was mir aufgefallen ist dort, dass die Familie immer betont hat, dass ich aus Österreich bin. Sie wollten wissen, sie wollten, dass jeder weiß, obwohl ich Deutsch rede, dass ich nicht aus Deutschland bin. Mhm. Okay. Das wurde wirklich betont. Und es waren 2 Töchter in dieser Familie. Eine junge Tochter, mein Alter circa, die hat auch ein Pferd, also wir haben uns super verstanden, und eine ältere Tochter. Und mit der jungen Tochter sind wir natürlich auch mal auf eine Party gegangen und haben halt Sachen erlebt. Und mir ist auch aufgefallen, die ganze Schulklasse, so von 30 Leuten, konnten 2 Englisch. Mhm. Ja. Also es ist an der Hand abzuzählen, wer in Frankreich wirklich gut Englisch spricht.
Ja, ich habe zwar auch ein Jahr Französisch gehabt, da ist nicht viel geblieben. Ja. Und jetzt habe ich gemerkt, okay, na, also da muss man sich beugen. Ich habe es versucht, auf Englisch zu schreiben, das geht nicht, aber mittlerweile geht es ja mit KI-Tools, geht das ja ganz gut. Aber grundsätzlich stelle ich mir das schwerer vor, dort Fuß zu fassen. Mhm. Aber das hat mich so nebenbei interessiert. Entschuldigung, dass ich das vielleicht nicht so interessante Thema aufgreife. ein für uns traditionelles Thema ist das kleine Verhör zum Schluss von der Corny. Dem darf ich dich jetzt entlassen. Und ich nutze das immer, den Wein weiter zu genießen.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte. Gibt es sowas?
Ich habe lange überlegt bei der Frage, wirklich lange überlegt. Aber mir ist was eingefallen, und zwar Spaghetti Vongole vom Urlaub 2023, weil die Lebensmittelvergiftung brauche ich nie wieder. Oh je. Nie wieder in meinem Leben esse ich das.
Ui, ui.
Ja, nein, ich kenne das leider auch, ja. Hm.
Also solche Sachen ist es immer so, vor dem habe ich am meisten Angst, dass man das erwischt, weil dann ist das vorbei mit dem Genuss.
Ich habe Trüffel geliebt, wirklich geliebt, in jeder Form. Und habe eine Lebensmittelvergiftung von einer Pasta gehabt, wo Trüffelsauce quasi halt war. Und ich kann eben nicht mehr riechen, weil das ist mir, nachdem ich da im Spital gelandet bin danach und von Kroatien nur mehr haben wollte. Und jetzt brauche ich keinen Trüffel mehr, leider. Ich habe wirklich geliebt. Ja.
Wie man es mir ansieht, ist mir das bei einer Speise noch nicht passiert. Weil bei mir ist der Whisky. Also Whisky-Podcast werden wir keinen machen können. Weil da, den kann ich nicht mehr riechen. Das ist aufgrund eines übermäßigen Konsums in der Jugend.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Den habe ich euch vorher schon erzählt. Es ist auf jeden Fall diese Weinreise. Ja. Die war atemberaubend. Diese ganzen Schlösser zu sehen. Also in der Burgund sind es ja wirklich Weingüter, aber im Bordeaux wahnsinnig, wahnsinnig aufgezogen.
Cool. Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als?
Habe ich auch lange überlegt. Und ich muss sagen, ich liebe ja die Weinakademie, weil sie mich auch dazu gebracht hat, wo ich jetzt bin. Aber ich habe mich sehr gefreut auf den Kurs im Diploma für aufgesprittete Weine. Ich liebe kräftige Weine, ich war total aufgeschlossen und habe gedacht, wow, cool, das wird voll mein Thema. Und ich war so enttäuscht, weil Sherry und Portwein sind gar nicht meins. Mhm. Also gar nicht. Und dann, ja, gut, haben wir die Prüfung auch gemacht, aber toll fand ich es nicht.
Ja. Auch eine Lebenserfahrung.
Ja.
Aber was ich da empfehlen kann, ist, entschuldige, Portwein mit Tonic. Das ist, dann schmeckt es nämlich wieder.
Echt? Ja.
Weißer Port mit Tonic ist gut. Ja. Mhm. Wir reißen die Hütte gerade auf im Nebenraum. Ja. Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Rotgipfler. Mhm. Eigenständig, aufbrausend, aussagekräftig, es ist Rotgipfler.
Gibt es ein perfektes Katerfrühstück?
Ich glaube, es muss... Du musst einfach aufstehen und das Erste finden, was irgendwie in die Hand bekommst. Ich glaube, das ist das Beste. Weil da reißt dich der Gust dahin. Wurst du Bäcker, Fastfood oder einfach nur...
Reste vom Vortag.
Ja, wirklich. Es ist so.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Mich interessiert schon ein bisschen unsere Familiengeschichte. Und mein Opa ist sehr früh gestorben. Also mein Papa war schon selbstständig mit 21. Mhm. Und da... Was die Leute so über ihn erzählen, was sie so berichten. Also wenn ich mit ihm nochmal eine Flasche Wein trinken könnte und so ihn fragen könnte, was alles früher so abgegangen ist, das wäre schon cool.
Und wie er jetzt eichere Weine findet und bestimmt stolz ist. Aber sie schauen ja immer auf uns runter, glaube ich.
Ja. Ja. Das Interessante ist ja dabei, wie der Zugang zum Wein war. Weil du hast ja vorher gesagt, das war eher für den Heurigen produziert. Da ist es nicht in die Breite gegangen. Und das war ja oft so. Also die viele Gespräche, die wir geführt haben, da war früher ein Weinhandel oder eben der Heurige, da war sehr viel für den quasi Eigengebrauch und Eigenverkauf im Weingut. Und weil man dann wahrscheinlich dieser Vorgeneration erzählen könnte, dass man jetzt den Wein über das große Meer exportiert. Ich glaube, das ist schon ganz was Besonderes.
Und ich glaube auch, die Generation kann sich das so schwer vorstellen, weil es war halt auch damals bei ihnen im Repertoire gar nicht drinnen.
Ja. Mhm.
Da hast du einen Spritzer hergestellt, Doppler.
Ja.
Das gibt es ja gar nicht mehr bei uns.
Ja.
Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Glaube ich, das ist... Also, was wirklich jetzt nicht so leibend ist, ist zum Beispiel, du arbeitest und bleibst irgendwo hängen und das ganze Tableau fringt dir runter. Das ist jetzt nicht so angenehm, passiert leider ab und zu und brauchen du es trotzdem nicht.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Ich würde sagen, ich esse gern Fisch und ich liebe Preiselbeeren.
Aha.
Und manchmal gibt es so Tage, wo ich mir denke, ah, ein bisschen Preiselbeeren zum Fisch wäre nicht schlecht. Was vielleicht nicht so gut ist.
Muss ich mal probieren. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es das nicht gut ist, aber es... Ja,
ich mag halt Mayonnaise und so da und so, es ist alles nicht so, so fettige Sachen sind nicht so mein Ding. Mhm. Da bin ich mal auf Preiselbeeren gekommen, das war wirklich cool.
Ja, das werde ich ausprobieren. Danke für den Tipp.
Okay.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Mich würde es extrem interessieren, unsere ersten Versuche, was wir gemacht haben, wie sie sich in 10 Jahren entwickeln und wie auch unser persönlicher Prozess war, wie sich der Wein entfaltet hat, das fände ich schon sehr spannend.
Meine Abschlussfrage, leider, wie immer, leider, es geht immer zu schnell vorbei, die Zeit. Mein letztes Glas Wein soll sein.
Ich muss ehrlich sagen, es gibt so viel gute Winzer, gute Weine auf dem Markt, deswegen glaube ich, ist meine Antwort einfach mit guten Freunden.
In so einer schönen Runde quasi.
Ganz ja. Genau.
Genau.
Sehr schön, sehr philosophisch. Ich bin ja derjenige, der immer ein bisschen so ein Auge auf die Zeit hat und deshalb haben wir das ganz gut geschafft. Ich lenke das immer ein bisschen. Wir dürfen liebe Grüße an die Familie, liebe Grüße an den Gregor senden. Bedanken uns für das Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden, aber wir können das ja beim heurigen Besuch nochmal besprechen, ob es da eine Fortsetzung mit dem Gregor dann gibt. Und wir werden die Weine verlinken in den Shownotes und bedanken uns und freuen uns schon auf ein Wiedersehen.
Ich sage danke.
Ach, danke.
Prost.
Prost. Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.